Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im zweiten Buch Mose, die Kapitel 25 bis 31. Ich habe euch ja schon vor zwei Wochen in meiner Predigt über dieselben Kapitel angekündigt, dass es zu diesen Kapiteln zwei Predigten geben wird. Aber ich habe eben anders als sonst das jetzt nicht nochmal eingeteilt, sondern ich glaube, dass wir in diesen gesamten Kapiteln, dass die gesamt eine Botschaft haben, die ich auf zwei Predigten aufgeteilt habe. Und wir wollen zur Einführung lesen, natürlich nicht alles aus diesen Kapiteln, aber zunächst aus Kapitel 26 vom zweiten Buch Mose, die Verse 31 bis 37. Da wird noch einmal zusammengefasst, wie die Stiftshütte aufgebaut ist. Hier spricht Gott zu Mose: Du sollst auch einen Vorhang anfertigen aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und aus gezwirntem Leinen und sollst Cherubim in kunstvoller Arbeit hineinwirken. Und hänge ihn an vier Säulen aus Akazienholz auf, die mit Gold überzogen sind und goldene Haken und vier silberne Füße haben. Und hänge den Vorhang unter die Klammern. Und die Lade des Zeugnisses sollst du innerhalb des Vorhangs setzen. Und der Vorhang soll für euch eine Scheidewand sein zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Und du sollst den Sühnedeckel auf die Lade des Zeugnisses in dem Allerheiligsten legen. Den Tisch aber stelle außerhalb des Vorhangs auf und den Leuchter dem Tisch gegenüber an der Südseite der Wohnung, den Tisch aber stelle an die Nordseite. Und du sollst einen Vorhang für den Eingang des Zeltes anfertigen aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und aus gezwirntem Leinen in Buntwirkarbeit. Und mache für den Vorhang fünf Säulen aus Akazienholz, mit Gold überzogen, mit goldenen Haken, und gieße für sie fünf eherne Füße. Wir lesen weiter in Kapitel 29, Abvers 29. Wir sind hier in einem Abschnitt, wo Gott jetzt erklärt, wie die Priester, die den Gottesdienst in dieser Stiftshütte durchführen sollen, wie sie gekleidet sein sollen und wie sie diesen Gottesdienst durchführen sollen. Abvers 29. Und die heiligen Kleider Aarons sollen seine Söhne nach ihm bekommen, dass sie darin gesalbt und ihre Hände darin gefüllt werden. Aaron und seine Nachkommen sind eben die Priester. Derjenige unter seinen Söhnen, der an seiner Stelle Priester wird, der in die Stiftshütte geht, um im Heiligtum zu dienen, der soll sie 7 Tage lang tragen. Du sollst aber den Widder der Einsetzung nehmen und sein Fleisch an einem heiligen Ort kochen. Und Aaron und seine Söhne sollen das Fleisch des Widders essen samt dem Brot im Korb vor dem Eingang der Stiftshütte. Sie sollen das essen, womit die Sühnung für sie erwirkt wurde, als man ihre Hände füllte, um sie zu heiligen. Kein Fremder soll es essen, denn es ist heilig. Wenn aber etwas von dem Fleisch der Einsetzung und von dem Brot bis zum Morgen übrig bleibt, so sollst du das Übrige mit Feuer verbrennen, es soll nicht gegessen werden, denn es ist heilig. Und du sollst mit Aaron und seinen Söhnen so verfahren, wie ich es dir geboten habe. 7 Tage sollst du ihre Hände füllen und sollst täglich einen Jungstier als Sündopfer schlachten zur Sühnung und du sollst den Altar entsündigen, indem du Sühnung für ihn erwirkst und sollst ihn salben, damit er geheiligt wird. 7 Tage sollst du für den Altar Sühnung erwirken und ihn heiligen und der Altar wird hochheilig sein. Alles, was mit dem Altar in Berührung kommt, das wird heilig. Das ist es aber, was du auf dem Altar opfern sollst. 2 einjährige Lämmer sollst du beständig darauf opfern, Tag für Tag. Das eine Lamm sollst du am Morgen opfern, das andere sollst du zur Abendzeit opfern. Und zum ersten Lamm 1/10 Feinmehl gemengt mit 1/4 Hin Öl aus zerstoßenen Oliven und 1/4 Hin Wein zum Trankopfer. Das andere Lamm sollst du zur Abendzeit opfern und mit dem Speis- und Trankopfer sollst du es halten wie am Morgen. Du sollst es opfern als einen lieblichen Geruch, als ein Feueropfer für den Herrn. Das soll das beständige Brandopfer sein für eure künftigen Geschlechter vor dem Herrn, vor dem Eingang der Stiftshütte, wo ich mit euch zusammenkommen will, um dort mit dir zu reden. Und ich werde dort zusammenkommen mit den Kindern Israel. Und es soll geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Jetzt kommen die drei Verse, die eigentlich diese ganzen sechs Kapitel zusammenfassen. Und ich will die Stiftshütte heiligen, samt dem Altar. Und ich will mir Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ich, der Herr, ihr Gott. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es ist einige Monate her, Gott hat das Volk Israel durch spektakuläre Wunder aus Ägypten geführt. Und seit einiger Zeit waren sie jetzt mitten in der Wüste, hinter ihnen lag Ägypten und vor ihnen lag das verheißene Land, das Land, wo Milch und Honig fließt. Und ziemlich genau zwischen den beiden Ländern, mitten in der Wüste, da steht dieser Berg namens Sinai. Und an diesem Berg begegnet Gott seinem Volk und er schloss einen Bund mit ihnen. Gott sagte ihnen, ich, der heilige Gott, euer Schöpfer, der König des gesamten Universums, ich möchte euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Aber bei der Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen, da gab es einige Probleme. Ein Problem war, Gott wohnte im Himmel und das Volk war auf der Erde. Ja, was bringt ein Bund, wenn der eine im Himmel ist und die anderen auf der Erde sind? Ja, es wäre genauso, wie wenn ein Mann aus Alaska eine Frau aus Neuseeland heiraten würde und beide würden in ihrem Land wohnen bleiben, dann könnten sie heiraten, sie könnten es auch lassen, irgendwie funktioniert das mit der Hochzeit nicht so. Gott weiß um dieses Problem des Abstands. Und deswegen beschließt er zwar weiterhin im Himmel zu wohnen, aber sich auch eine Wohnung auf der Erde mitten bei seinem Volk bauen zu lassen. Und diese Wohnung ist ein Zelt. Wir haben uns vor 2 Wochen ausführlich mit diesem Zelt beschäftigt. Im Deutschen nennt man es heute meistens Stiftshütte. Und in 2. Mose Kapitel 29 in den Versen 45 bis 46 sagt Gott über dieses Zelt: Und ich, Gott, will in der Mitte der Kinder Israels wohnen und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne, ich der Herr ihr Gott. Und als wir uns mit dem Zelt beschäftigt haben, haben wir uns angeguckt, wie dieses Zelt aufgebaut ist. Und ich will kurz einige der wichtigsten Dinge wiederholen. Die Stiftshütte war dieses Zelt, wo Gott bei seinem Volk wohnen wollte. Ja, das Vorbild der Stiftshütte, sozusagen das Original, das stand im Himmel. Und Gott wollte, dass die Stiftshütte auf der Erde genau nach dem Vorbild gebaut wird, wie die Stiftshütte im Himmel. Und dann waren 2 Arten von Symbolen in der Stiftshütte verbaut, sozusagen. Einmal war die Stiftshütte sehr, sehr prächtig. Viel Gold, viel Edelsteine und kostbare Stoffe. Und all das sind Symbole dafür, steht dafür, dass der Bewohner dieses Zeltes ein herrlicher König ist. Und die 2. Art von Symbolen, die wiesen hin auf den Garten Eden. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wenn ihr da wart. Und der Garten Eden war ja der Ort, wo Adam und Eva ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte in perfekter Gemeinschaft, in perfekter Freundschaft mit Gott gelebt haben. Und nach dem Sündenfall waren Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben worden. Und dadurch, dass Gott jetzt verschiedene Symbole aus dem Garten Eden verwendet, beim Bau der Stiftshütte erinnert er sie an Folgendes. Er sagt, so wie ich damals im Garten Eden mit Adam und Eva Gemeinschaft hatte, genauso möchte ich jetzt mit euch wieder Gemeinschaft haben. Und dann haben wir schließlich gesehen, dass die Stiftshütte nur ein vorläufiger Ort für die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen war. Wir haben heute keine Stiftshütte mehr, weil Gott eben in Jesus selbst Mensch wurde, um mit uns Menschen Gemeinschaft zu haben. Ja, im Neuen Testament lesen wir, Jesus, Gott selbst, kam in diese Welt. Johannes schreibt, er stiftshüttete unter uns. Er gab uns seinen Geist in unser Herz und er führt uns durch dieses Leben, bis wir eines Tages dann in der wahren Stiftshütte, im neuen Jerusalem, angekommen sein werden. Und dann kommt Gott nicht mehr zu uns, um bei uns in der Wüste oder wo auch immer zu wohnen, sondern hat er uns in seine eigene Wohnung geholt, damit wir mit ihm die Gemeinschaft in alle Ewigkeit genießen. Gott will Gemeinschaft mit uns Menschen haben. Das ist die Botschaft der Stiftshütte. Das ist die Botschaft von 2. Mose 25 bis 31, dieser langen, ausführlichen, super detaillierten Beschreibung des Zeltes und allem, was damit zu tun hat. Aber es gibt eben noch diese zweite Predigt. Und das liegt daran, dass es bei der Stiftshütte eben nicht nur um Gemeinschaft ging. Wenn es bei der Stiftshütte nur um einfache Gemeinschaft gehen würde, dann würde die Stiftshütte vielleicht so aussehen. Ja, ein schönes, prächtiges Zelt, gehört ja immerhin einem König, mit einem einzigen Raum drin. Und in diesem Raum stehen so ein paar Sofas. Und auf einem Sofa sitzt Gott. Und auf dem anderen Sofa daneben sitzen irgendwelche Menschen. Und die sitzen da und haben eine gute Zeit zusammen. Kurz, das Zelt würde vielleicht so aussehen wie im Garten Eden. Ja, im Garten Eden lesen wir in der Bibel, dass Gott abends, als der Tag kühler wurde, mit Adam und Eva einfach spazieren ging. Aber in der Stiftshütte steht kein Sofa. Sondern schon wenn man in den Vorhof der Stiftshütte hineingeht, stößt man direkt auf einen Altar. Und wenn man dann in die Stiftshütte reingeht und sich fragt, wo sitzt denn jetzt der König, dann sieht man ihn überhaupt nicht, denn vor seinem Thron ist ein Vorhang, den man nicht öffnen darf. Warum ist das so? All das liegt daran, dass sich seit dem Garten Eden etwas Entscheidendes geändert hat. Im Garten Eden gab es damals den heiligen, sündlosen Gott, der mit heiligen, sündlosen Menschen perfekte Gemeinschaft hatte. Aber jetzt in der Stiftshütte will der heilige, sündlose Gott Gemeinschaft haben mit unheiligen, sündhaften Menschen. Und das macht die Sache richtig kompliziert. Ja, Gemeinschaft mit Gott war mal eine problemlose Sache für Menschen. Aber das war es jetzt nicht mehr. Gemeinschaft mit Gott ist jetzt richtig kompliziert und richtig teuer. Gemeinschaft mit Gott kostet jetzt nichts weniger als Leben. Und das ist mein Thema für heute. Gemeinschaft mit Gott kostet Leben. Ich habe 3 Punkte. Erstens, Gemeinschaft mit Gott kostet das Leben von Tieren. Zweitens, Gemeinschaft mit Gott kostet das Leben des Hohepriesters. Und drittens, Gemeinschaft mit Gott kostet dein Leben. Wir wollen also 3 Dinge angucken, die Gemeinschaft mit Gott kostet. Erstens, das Leben von Tieren. Zweitens, das Leben des Hohepriesters. Und drittens, dein Leben. Ein erster Punkt, Gemeinschaft mit Gott kostet das Leben von Tieren. Ja, schauen wir uns die Stiftshütte nochmal Schritt für Schritt an. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen in 2. Mose 25 und einige Verse mitlesen, wenn ihr möchtet. Denn ich werde ein Stück weit von vorne bis hinten durchgehen und euch immer wieder auf einzelne Verse hinweisen. Ganz hinten im Zelt stand die Bundeslade. Die Bundeslade war ein vergoldeter Kasten, in dem die Tafeln mit den 10 Geboten aufbewahrt wurden. Aber die Bundeslade war mehr als ein Aufbewahrungskasten. Gott beschreibt sie uns hier als seinen eigenen Thron. Denn auf der Bundeslade war ein Deckel, auf dem Gott symbolisch sitzen wollte. In Kapitel 25, Vers 22 lesen wir, dass Gott sagt, dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden von dem Sühnedeckel herab. Und der Sühnedeckel ist dieser Deckel auf der Bundeslade. Ja, Gott sitzt also nicht auf einem Sofa, wo man sich einfach zu ihm setzen kann, sondern er sitzt auf einem goldenen Thron. Und die Sache ist, man kann auch nicht einfach so zu ihm, zu seinem Thron. Denn die Bundeslade steht im hinteren Teil der Stiftshütte, dem sogenannten Allerheiligsten. Und zwischen dem Allerheiligsten und dem Raum davor, dem sogenannten Heiligen, war ein Vorhang. Und dieser Vorhang war blickdicht und auf diesem Vorhang waren Cherubim gestickt. Ein Cherubim, das ist eine bestimmte Sorte von Engeln. Und es sind genau die Engel, die Gott auch damals schickte, um den Garten Eden zu bewachen, nachdem Adam und Eva daraus vertrieben worden waren. Wenn also jetzt jemand diesen Vorhang sah, und die Geschichte kannte von Adam und Eva, die aus dem Paradies vertrieben wurden, dann wusste er, hier ist eine Trennung. Hier darf ich nicht einfach durch. Diese Cherubim bewachen den Thron Gottes. Im 3. Buch Mose lesen wir dann, dass tatsächlich niemand hinter diesen Vorhang gehen durfte. Niemand durfte zum Thron Gottes kommen, außer einmal im Jahr der Hohepriester. Einmal im Jahr ein Mensch aus dem Volk Gottes. Aber wie ist das jetzt mit dem Raum davor, mit dem Heiligen? Auch dort durften normale Israeliten niemals reingehen, sondern nur die, die von Gott zu Priestern ernannt wurden. Ja, und Priester durfte man nur werden, wenn man erstens aus dem Stamm Levi stammte, also so wie Mose und Aaron, und dann auch nur, wenn man dann noch von Aaron abstammte. Und nur diese Priester durften den Gottesdienst im Heiligen verrichten. Ja, Allerheiligstes nur einer, einmal im Jahr, der oberste von den Priestern, und den normalen Gottesdienst im Heiligtum nur die Priester, nur die Nachkommen Aarons. Wir lesen in Kapitel 27, Vers 21 folgendes dazu. In der Stiftshütte außerhalb des Vorhangs, also gemeint ist das Heilige, der größere Vorraum in der Stiftshütte, der vor dem Zeugnis hängt, sollen Aaron und seine Söhne es zurichten, vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn. Das ist eine ewige Ordnung, die von den Kindern Israels eingehalten werden soll bei ihren künftigen Geschlechtern. Sie sollen Gottesdienst feiern, dort im Heiligen. Die Stiftshütte hat also verschiedene Bereiche. Je näher man der Bundeslade, also dem Thron Gottes, kommt, desto heiliger ist der Bereich und desto weniger Menschen dürfen umso seltener dort überhaupt hin. Das wird auch daran deutlich, dass in der Stiftshütte alles, was aus Metall ist, aus unterschiedlichen Metallen ist. Je näher wir an Gott rankommen, an die Bundeslade, desto mehr Gold wird verwendet. Und je weiter wir von der Bundeslade weggehen, desto mehr Silber oder später auch Bronze wird verwendet. Also je näher es an Gott rangeht, desto kostbarer sind die Metalle. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie konnten die Menschen im Volk Israel jetzt überhaupt Gemeinschaft mit Gott haben, wenn nur die Priester überhaupt in die Stiftshütte durften? Und die Antwort ist, die Priester hatten stellvertretend für das Volk Gottes Gemeinschaft mit Gott. Ja, und das wurde dadurch symbolisiert, dass der oberste Priester, der hohe Priester, eine Platte auf seinem Gewand hatte, hier so auf der Brust. Und diese Platte bestand aus 12 Edelsteinen. Und über diese Platte lesen wir in Kapitel 28, Vers 21 folgendes. Und es sollen 12 dieser Edelsteine sein, hier auf der Brustplatte, entsprechend den Namen der Söhne Israels, einer für jeden ihrer Namen. In Siegelgravur ein Stein für jeden Namen der 12 Stämme. Bildlich gesprochen trug der Hohepriester also das ganze Volk mit sich, wenn er dort ins Allerheiligste ging, einmal im Jahr, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Aber um mit Gott Gemeinschaft zu haben, mussten natürlich die Priester ebenfalls heilig sein. Und deswegen bekam der hohe Priester ein Stirnband, auf dem drauf stand, heilig dem Herrn. Jeder, der ihn sah und lesen konnte, wusste also sofort, dieser Mann, der da rumläuft, das ist ein heiliger Mann, der mit Gott für uns Gemeinschaft hat. Aber das Problem bei all dem war, die Priester sind selbst alles andere als heilig. Ja, eigentlich sind sie ja genauso unheilig wie alle anderen Menschen auch. Das ist übrigens auch der Grund, warum so viel Wert auf die Kleidung der Priester gelegt wird. Ja, wenn ihr mal die ganzen Kapitel gelesen habt, unglaublich viel Raum wird darauf verwendet, uns zu erklären, was genau die Priester anziehen sollten. Und damals im Garten Eden machte Gott für Adam und Eva Kleidung, nachdem sie gesündigt hatten. Ja, und diese Kleidung war ein Zeichen dafür, dass sie eigentlich unheilig waren. Und ähnlich ist es bei den Priestern. Sie können nicht einfach so zu Gott kommen. Und deswegen mussten die Priester, weil sie unheilig waren, erst einmal geheiligt werden, bevor sie überhaupt stellvertretend für das Volk mit Gott Gemeinschaft haben konnten. Ja, das ist Kapitel 29 hauptsächlich. Ja, und diese Heiligung der Priester war eine komplizierte Angelegenheit. Ja, die Priester mussten sich erstmal waschen, um symbolisch ihre Sünde abzuwaschen. Dafür gab es dann auch dieses Wasserbecken im Vorhof der Stiftshütte. Ja, dann mussten sie sich eben diese Kleidung anziehen, die ganz speziell und ganz genau geregelt war. Und dann musste Mose erst einmal Opfer für die Priester bringen. Tiere wurden geschlachtet und auf dem Brandopferaltar geopfert, damit sie symbolisch die Schuld der Priester wegnehmen und die Priester heiligen, bevor die Priester dann überhaupt ihrerseits Gottesdienst für den Rest des Volkes feiern können. Gott fasst das in Kapitel 29, Vers 38 dann folgendermaßen zusammen, was die Priester tun sollen. Das ist es aber, was du auf dem Altar opfern sollst. Zwei einjährige Lämmer sollst du beständig darauf opfern, Tag für Tag. Das eine Lamm sollst du am Morgen opfern, das andere Lamm sollst du zur Abendzeit opfern. Ja, das Symbol dahinter ist folgendes. Das Volk hatte gesündigt, war selbst unheilig. Und damit lag Gottes Zorn auf ihm. Aber anstatt, dass Gott jetzt sagt, dafür müsst ihr sterben, sagt er, tötet an eurer Stelle Tiere, opfert sie stellvertretend jeden Tag zwei Stück, damit eure Sünde weggenommen wird. Wir haben uns jetzt ausführlich angeschaut, was nötig war, um die Priester zu heiligen. Aber es reichte nicht mal aus, nur die Priester zu heiligen. Auch alle Gegenstände, die in der Stiftshütte standen, mussten geheiligt werden. Und dazu sollte Mose ein bestimmtes Salböl und ein bestimmtes Räucherwerk produzieren lassen. Und das sollte er dann auf die verschiedenen Gegenstände in der Stiftshütte drauf befestigen oder draufschmieren. Und durch diese Behandlung sollten dann diese Gegenstände selbst heilig sein. Und diese Heiligkeit war Gott so wichtig, dass er sagt, dieses Salböl, was du machen sollst, Mose, das darf niemand nachmachen, um es für sich selbst zu verwenden, sondern das ist nur dafür da, um tatsächlich die ganzen Gegenstände zu heiligen. Und Gott sagt in Kapitel 30, Vers 38, wer diese Dinge nachmacht, um daran zu riechen, also nur um daran zu riechen, der soll ausgerottet werden aus meinem Volk. Was sagt uns das alles jetzt? Ja, viele Details. Viel zu tun für das Volk Israel. Was ist die Botschaft davon? Warum ist das so kompliziert? Die Botschaft ist, die Gemeinschaft zwischen dem heiligen Gott und unheiligen Menschen ist alles andere als einfach. Der Grund, warum das hier so detailliert beschrieben ist, ist, wir sollen begreifen, Gemeinschaft mit Gott gibt es nicht einfach so. Es kostet. Es ist teuer. Im Zentrum dieser ganzen Regelung kostet es Tausenden von Tieren jährlich das Leben. Die erstmal für die Priester und dann von den Priestern für das Volk geopfert wurden. Ich möchte euch mal deutlich machen, warum so eine detaillierte Beschreibung hilfreich ist, um uns Dinge vor Augen zu führen. Nehmen wir mal an, ich wäre schon mal auf einen Berg im Himalaya gestiegen. Keine Angst, ich habe das noch nie gemacht, ich habe das auch nicht vor, aber nehmen wir es mal an. Und ich käme dann zurück und ich würde euch einen Bericht geben. Und ich zeige euch mal zwei Möglichkeiten, wie dieser Bericht aussehen könnte. Der erste, ich sage euch Folgendes. Ich bin da auf den Berg gestiegen und es war echt anstrengend und dann bin ich wieder runtergestiegen. Zweite Möglichkeit, ich bin da hochgestiegen. Ja, und am Anfang ging es ja noch, aber schon am zweiten Tag war es unglaublich anstrengend. Es war so kalt nachts, dass meine Finger blau angelaufen sind. Und ich musste sie dann fast direkt ins Feuer halten, dass sie nicht abfrieren. Am liebsten wäre ich umgekehrt, aber das ging nicht, weil eines Tages ist hinter mir, direkt so 20 Meter hinter mir, eine Lawine abgegangen und ich konnte gar nicht mehr zurück. Ich musste also weitergehen. Und diese Lawine hätte mich um ein Haar lebendig begraben. Beide Berichte von meiner nicht existenten Himalaya-Expedition haben genau den gleichen Inhalt. In beiden Berichten sage ich euch, es war enorm anstrengend, als ich da hochgestiegen bin. Aber nur beim zweiten Bericht würdet ihr das wirklich realisieren, oder? Nur beim zweiten Bericht merkt man richtig, okay, ich glaube, seine Wanderung im Himalaya, die war wirklich anstrengend. Und ähnlich ist es hier in 2. Mose 25 bis 31. Die ganzen Regelungen, alles, was Gott hier gebietet, alles, was die machen müssen, dient dazu, um uns vor Augen zu führen, auch noch heute, wie kompliziert, wie schwierig, wie teuer es ist, wenn ein heiliger Gott mit unheiligen Menschen Gemeinschaft haben möchte. Man kann jetzt eben nicht mehr mit Gott einfach so spazieren gehen. Es ist jetzt richtig kompliziert und richtig anstrengend und richtig begrenzt. ja, wirklich bei Gott zu Besuch zu sein, durfte ein Mensch einmal im Jahr, und davor musste er sich unglaublich vielen Reinigungs- und Opferzeremonien unterziehen. Alle diese Dinge, Priestereinsetzung, Heiligung der Priester, Opfer, die sind aber nicht nur kompliziert. Es ist sogar noch krasser. Im Grunde sind sie sogar wirkungslos. Der Schreiber des Hebräerbriefs bringt es mal kurz und bündig auf den Punkt. In Hebräer Kapitel 10, Vers 4 sagt er: Niemals kann das Blut von Böcken und Stieren Sünden wegnehmen. Niemals. Und deswegen ist all das mit den Opfern und den Priestern auch nicht das Ende der Geschichte. Dieser ganze Priesterdienst, diese ganzen Opfer, sie waren im Grunde wirkungslos. Sie waren im Grunde nur Hinweise auf irgendwas, was noch kommt. Man konnte erkennen, und die Israeliten konnten damals erkennen, okay, Gemeinschaft zwischen uns und diesem heiligen Gott, das ist unglaublich schwierig. Aber nicht mal die ganzen Altäre und Opfertiere und Regeln und Waschungen und Salben, die wir irgendwo drauf machen, was es sonst noch alles gibt, nicht mal das reicht aus, um diesen Abstand zwischen Gott und uns zu überbrücken, um Menschen wirklich heilig zu machen. Und das ist der Grund, warum es etwas Besseres braucht als unheilige Priester. Es braucht etwas Besseres als Tausende von Tieren, die für uns stellvertretend sterben. Denn sie können niemals unsere Schuld wegnehmen. Es braucht etwas Besseres. Und dieses Bessere ist Jesus. Mein zweiter Punkt: Gemeinschaft mit Gott kostet das Leben des Hohepriesters. Über 1000 Jahre nach dem, was wir hier in 2. Mose Kapitel 25 bis 31 lesen, kam Jesus, der Sohn Gottes, also Gott selbst, in diese Welt und wurde Mensch. Und er hatte ein Ziel: Er kam, um diesen Heiligkeitsabstand zwischen dem heiligen Gott und uns unheiligen Menschen endgültig zu überbrücken. Er kam, um das zu tun, was unheilige Priester und geopferte Tiere niemals tun konnten. Er kam, um der bessere und endgültige Hohepriester zu werden. In der letzten Predigt habe ich euch versucht zu zeigen, dass Jesus die Erfüllung der Stiftshütte ist. Wir haben heute Gemeinschaft mit Gott, nicht mehr in einem Zelt, sondern indem wir wegen dem, was Jesus getan hat, durch den Heiligen Geist ständig und überall, zu jedem Zeitpunkt, egal wo wir sind, Gemeinschaft mit Gott haben können. Aber Jesus ist eben nicht nur die bessere Stiftshütte. Er ist auch der perfekte Hohepriester. Ja, die Priester hier in 2. Mose, die müssen sich waschen. Da müssen sie erstmal für sich selbst opfern, weil sie unheilig sind. Aber Jesus musste das alles nicht. Er sündigte nie. Er war von sich aus heilig. Und er ging sogar noch weiter. Er opferte das perfekte Opfer. Und das war nicht irgendwie so ein super Stier, den er aus dem Hut zauberte, sondern dieses Opfer war er selbst. Als er vor 2000 Jahren am Kreuz hing, als sein Vater aus dem Himmel den Zorn für unsere Schuld über ihn ausgoss, als dieser perfekte hohe Priester dort hing und schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Moment, wo er sich selbst opferte für uns. Ja, alle diese Tieropfer, alles, was wir in 2. Mose 25 bis 31 lesen, das waren nur Symbole. Also Dinge, die symbolisch die Strafe für die Sünde der Menschen trugen. Und das war auch der Grund, warum sie immer und immer und immer wiederholt werden mussten. Jesus opferte sich einmal. Ein für allemal. Und seitdem muss dieses Opfer nie wieder wiederholt werden. Es reicht für alle Sünden, die jemals begangen wurden. Und dieses Opfer bezahlt die Schuld von allen Menschen, die jemals an ihn geglaubt haben, an ihn heute glauben und an ihn in der Zukunft glauben werden. Und das heißt für dich heute Morgen, wenn du von Herzen glaubst, dass Jesus sich auch für deine Schuld geopfert hat, dann darfst du wissen, dass deine Schuld vergeben ist, ein für alle Mal. Du darfst zu jeder Zeit im übertragenen Sinn ins Allerheiligste laufen. Du darfst da reinlaufen einfach und mit Gott Gemeinschaft haben. Das, was damals im alten Bund Nur ein Mann, einmal im Jahr, durfte. Ich möchte noch einmal die Frage stellen, warum lesen wir heute, wo wir doch im neuen Bund leben, wo wir Jesus kennen, so ausführlich im Alten Testament von Opfern und Priestern und der Stiftshütte? Wir haben beim letzten Mal gesehen, heute ist Jesus unsere Stiftshütte und wir sehen heute in dieser Predigt, Jesus ist auch unser hoher Priester und das perfekte Opfer. Ja, wir könnten einfach 2. Mose 25 bis 31 nehmen, alles zusammenpacken und drunter schreiben, gleich Jesus. Könnte man die Kapitel nicht eigentlich aus unserer Bibel streichen? Ja, warum beschäftigen wir uns heute damit? Und ich möchte nochmal wiederholen, was ich schon angedeutet habe. Wir beschäftigen uns damit, um zu verstehen, wie kostbar das ist, was Jesus für uns getan hat. Er hat bezahlt und das war nicht einfach so. Es war nicht so, Jesus ist mal gestorben und dafür hat er halt so ein bisschen was bewirkt. Sondern dieser riesige Abstand, den hat er überbrückt. Diesen Abstand, für den es hier 7 Kapitel lang irgendwelche Regelungen gibt. Und dann ist noch das ganze 3. Buch Mose voll mit Regelungen. Und dann erfahren wir am Ende, auch all diese Regelungen, die können das nicht bewirken. Wir lesen es so ausführlich, um zu verstehen, wie kostbar das ist, was Jesus durch sein Leben und durch seinen Tod getan hat. Er hat bezahlt und das war alles andere als einfach. Und ich glaube, das vergessen wir schnell, wenn wir einfach so sagen oder denken, auch Jesus ist ja für mich gestorben. Diese ausführlichen Kapitel in 2. Mose machen deutlich, es war teuer, es war kompliziert. Und wie kompliziert es war, das verstehen wir ein bisschen besser, wenn wir uns mal damit beschäftigen, wie kompliziert es war, bevor Jesus kam. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht den Fehler machen, uns in die alte Zeit zurückzusehen. Natürlich war alles viel komplizierter, aber manche würden vielleicht auch sagen, aber alles war doch auch irgendwie sichtbarer. Ja, wie wäre das denn, wenn wir hier so einen goldenen Kasten hätten und so ein Opfer und so, das ist irgendwie spektakulär. Jesus hat das alles ein für alle Mal erfüllt und deswegen brauchen wir heute keine heiligen Gebäude mehr, keine Priester mehr, und auch keine Sündopfer mehr. Und eine Kirche, die das nicht so richtig verstanden zu haben scheint, das ist die katholische Kirche. Ja, in der katholischen Kirche gibt es natürlich Jesus. Aber auf der anderen Seite gibt es dort immer noch Geistliche, die irgendwie einen besseren Draht zu Gott haben als der normale Gläubige. So ähnlich wie die Priester im Alten Testament. Ja, und es gibt nach wie vor heilige Gebäude. Wenn eine katholische Kirche gebaut wird, wird sie nachher geweiht als heiliges Gebäude. Und es gibt tatsächlich auch nach wie vor noch Sündopfer. Bei jedem Abendmahl in der katholischen Kirche wird Jesus im Grunde jedes Mal erneut geopfert. Ja, es gibt ein neues Buch im deutschsprachigen Raum, das heißt Katholisch als Fremdsprache. Und darin schreibt Johannes Hartl, einer der bekanntesten katholischen Theologen heute in Deutschland, über das Abendmahl. Er schreibt dort, dieses Opfer seines Sohnes bringen wir in jeder Abendmahlsfeier dem Vater mit Dank dar. Dieses Opfer seines Sohnes bringen wir beim Abendmahl dar, sagt er. Wisst ihr, ich finde es traurig zu sehen, wie in dieser Hinsicht die katholische Kirche irgendwo stecken geblieben ist zwischen Altem und Neuem Testament. Wir dürfen von Herzen bekennen, das Opfer ist ein für alle Mal gebracht und wir erinnern uns heute beim Abendmahl daran, aber wir bringen es nicht nochmal dar. Aber auf der anderen Seite, lasst uns als evangelische Christen auch niemals denken, super, durch Jesus kann ich jetzt überall mit Gott Gemeinschaft haben, weil er sich ja für mich geopfert hat, von daher ist alles easy und alles einfach und alles super. Nein, mit Gott Gemeinschaft zu haben, das kostet Leben. Im Alten Bund hat es das Leben von Tausenden von Tieren gekostet und für uns heute kostete es Jesus, den großen Hohepriester, das Leben. Aber es kostet noch jemanden das Leben. Und dieser jemand bist du. Mein 3. Punkt, Gemeinschaft mit Gott kostet dein Leben. Das klingt krass. Aber genau das ist es, was das Neue Testament zu dir sagt. opfere dein Leben für Gott. Ich kann mir vorstellen, dass dir jetzt die ein oder andere Frage durch den Kopf schießt. Heißt das, dass ich sterben muss für Jesus? Oder haben wir nicht gerade gelernt, dass Jesus ein für alle Mal für alle meine Schuld gestorben ist? Haben wir nicht gerade festgestellt, dass wir heute nicht mehr opfern müssen, weil Jesus das Opfer geworden ist? Der Reihe nach. Das Alte Testament kennt viele Arten von Opfern. Und grundsätzlich lassen die sich in zwei Kategorien einteilen. Einmal gab es Opfer, die waren nötig, damit den Menschen symbolisch ihre Sünden vergeben wurden. Und dann gab es eine zweite Gruppe von Opfern. Und diese zweite Gruppe, das waren Opfer, die Menschen brachten aus Dankbarkeit dafür, dass Gott ihnen ihre Sünden vergeben hat. Ja, also es gab einmal Opfer, die waren da, um Sünden vergeben zu bekommen. Und dann gab es Opfer, die waren dafür da, aus Dankbarkeit dafür, dass mir meine Sünden vergeben wurden. Und nun ist es tatsächlich so, dass Jesus für uns ein für alle Mal und endgültig das Opfer geworden ist. Und deswegen sind unsere Sünden vergeben, weg. Deswegen sind alle Sündenvergebungsopfer überflüssig. Ja, selbst wenn wir wollten, könnten wir zu dem, was Jesus am Kreuz für uns erwirkt hat, nichts hinzufügen. Aber die zweite Art von Opfern, diese Opfer aus Dankbarkeit dafür, dass Jesus alles für mich gegeben hat, die gibt es auch noch heute. Das Neue Testament spricht immer wieder davon, dass wir weiterhin opfern sollen, aus Dankbarkeit dafür, dass Jesus sich geopfert hat. Und das sollen wir nicht tun, indem wir irgendwas zu irgendwelchen Altären bringen, sondern Paulus schreibt in Römer 12, dass wir unsere Leiber, unsere Körper als lebendige Dankopfer für Gott hingeben sollen. Unser ganzes Leben sollen wir geben für Gott aus Dankbarkeit dafür, dass Jesus sein Leben für uns geopfert hat. Ja, unser ganzes Leben sollen wir geben als Opfer dafür, als Dankopfer dafür, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Ich möchte mit uns mal eine Stelle aus dem 1. Petrusbrief lesen. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Und ich möchte euch ermutigen, das mit aufzuschlagen. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Dann schreibt Petrus den Christen: So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Paulus greift in diesem einen Vers alle Bilder aus, auf die wir in 2. Mose 25 bis 31 finden. Ja, er sagt, durch Jesus sind wir als einzelne Christen und als Gemeinde die Stiftshütte bzw. der Tempel. Ja, er sagt, so lasst ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als geistliches Haus. Dann sagt er, dass wir dort als Priester dienen. Ja, als ein heiliges Priestertum. Und dann sagt er weiter, indem wir, wie sind wir Priester in diesem geistlichen Haus? Indem wir unser eigenes Leben als Dankopfer darbringen. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, was sagt Petrus hier in einem Vers? Er sagt, wir als Gemeinde, als Christen zusammen, wir sind die Stiftshütte jetzt im neuen Bund durch Jesus. Und als Priester, jeder einzelne von uns als Priester ist dafür da, um sein Leben als Dankopfer für Gott hinzugeben. Und was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Was bedeutet es, geistliche Opfer zu bringen? Heißt es, dass wir für unseren Glauben sterben müssen? Das heißt es nicht unbedingt, nein. Gerade in unseren Breiten ist die Gefahr sehr gering. Aber für Christen in vielen anderen Ländern der Welt ist genau das heute, an diesem Sonntagmorgen um kurz nach 11, Realität. Für die Apostel war das Realität. Ja, Paulus schreibt, kurz bevor er hingerichtet wurde, über sich selbst, 2. Timotheus 4, Vers 6, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Und auch Petrus und viele andere Leiter der ersten Gemeinden bezahlten ihr Christsein mit dem Leben. Ja, Christsein zu sein bedeutet nicht automatisch, dass wir unser Leben dafür hingeben müssen, indem wir sterben. Aber es kann es durchaus bedeuten. Aber wir heute in Deutschland, wenn wir heute nicht so in der Gefahr stehen, für unseren Glauben sterben zu müssen, was bedeutet Opfern dann ganz praktisch, ganz konkret? Ja, Paulus schreibt schließlich in Römer 12, wir sollen unser Leben als lebendige Dankopfer leben. Das Wort Opfern bedeutet zuerst einmal, dass ich etwas für Gott gebe. Und zwar, dass ich etwas für Gott gebe, was mir wertvoll ist. Was mir irgendwo auch wehtut. Ich weiß nicht, ob ihr bei McDonald's und in anderen Geschäften diese Kästen kennt, neben der Kasse. Und da kann man dann nochmal so, weiß nicht, wenn man irgendwie 5 Cent zurückkriegt, die für irgendwie nochmal reinwerfen und dann spenden. So, die meisten Leute werden da ihr Kleingeld reinschmeißen, weil sie nicht so viel Kleingeld in ihrem Portemonnaie haben wollen. Aber da etwas reinzuschmeißen, das ist nicht Opfern. Opfern bedeutet, etwas abzugeben, was mir wichtig ist. Ja, bei den Israeliten zum Beispiel war es so, dass sie ihre wertvollsten Tiere geben mussten als Opfertiere. Und wenn das Neue Testament jetzt konkret wird, wie sieht Opfern in unserem Leben aus? Dann spricht sie in den allermeisten Fällen von 2 Bereichen. Sie sagt erstens, es geht darum, Zeit und Kraft in Gottes Reich zu investieren. Und zweitens, Geld in Gottes Reich zu investieren. Ja, schauen wir auf die Zeit und die Kraft, das Erste, wie Opfern konkret aussieht. Zeit und Kraft. In Hebräer 13 heißt es, durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, opfert. Wie sieht's aus, konkret? Erstens Gott zu loben, zweitens seinen Namen zu bekennen, drittens Gutes zu tun und viertens einander zu helfen. Ja, 4 Dinge, wie es ganz konkret aussieht, wenn du dein Leben opferst, Zeit und Kraft investierst, um Gott zu loben und seinen Namen zu bekennen. Ja, ganz konkret, indem du regelmäßig den Gottesdienst und andere Gemeindeveranstaltungen besuchst. Und dass du dir darüber hinaus Zeit nimmst, anderen in der Gemeinde zu helfen. Zum Beispiel beim Umzug oder dabei die Bibel besser zu verstehen, indem du dich mit anderen triffst, ihnen zuhörst, für sie betest, indem du sie besuchst, indem du für sie da bist, indem du dich wirklich für sie interessierst. Und zwar unabhängig davon, ob dir gerade danach ist oder nicht. Wisst ihr, das Problem von uns Menschen im Westen ist heute, dass wir häufig nach dem Lustprinzip leben. Ich mache halt das, wonach mir jetzt gerade ist. Und wisst ihr, was noch ein viel größeres Problem ist? Wenn wir als Christen anfangen, nach dem Lustprinzip zu leben. Ja, so nach dem Motto, Gemeinde ist dann gut, wenn sie meinen Bedürfnissen dient und ich gehe dann hin, wenn sie mir gut tut. Ja, aber das hat nichts mit Opfern zu tun. Opfern beginnt genau dort, wo mir eben gerade nicht danach ist. Opfern beginnt da, wo ich irgendetwas, worauf ich Lust habe, lasse, um die gewonnene Zeit Jesus zu schenken. Und das zweite Beispiel, von dem wir im Neuen Testament lesen, das ist Geld. Und Paulus schreibt im Philipperbrief über Geld als Opfer. Die Gemeinde dort hatte ihm Geld für seinen Lebensunterhalt geschickt und Paulus sagt, dieses Geld ist ein Opfer, was ihr Gott dargebracht habt. Ja, es ist nicht in erster Linie ein Opfer für Paulus, es ist in erster Linie ein Opfer, was sie gebracht haben für Gott. Ist dir das klar bei der Frage, wie du mit deinem Geld umgehst? Ja, und auch beim Geld gilt, Opfern beginnt da, wo wir in einem anderen Bereich verzichten. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ne, es klingt alles gut, was er da über Opfern sagt, aber ich sage es nicht, damit es gut klingt, sondern damit ihr es wirklich umsetzt. Setzt euch mal hin und überlegt euch, wo in meinem Leben gibt es Bereiche, wo ich aus Dankbarkeit für das, was Jesus für mich getan hat, opfern kann. Ich weiß, dass viele von euch bereits sehr viel Energie, Zeit, Kraft, Geld in Gottes Reich investieren. Andere denken jetzt vielleicht darüber nach. Was kann ich Gott ganz konkret dafür schenken, dass er für mich sein Leben gegeben hat. Als ich die Stellen im Neuen Testament gelesen habe, wo wir dazu aufgefordert werden, als Priester unser Leben als Dankopfer zu opfern, ist mir eine Sache aufgefallen und mit der möchte ich schließen. Sehr häufig wird direkt danach gesagt, ja, erst ihr sollt opfern und dann wird direkt danach gesagt, wie sehr Gott sich darüber freut, wenn wir Opfer für ihn bringen. Ja, zum Beispiel schreibt Paulus über die Philipper, die ihm Geld geschickt haben, euer Einsatz für mich ist ein wunderbarer Duft, ein angenehmes Opfer, an dem Gott seine Freude hat. Ja, Gott sitzt im Himmel, in der wahren Stiftshütte, in dem Urbild von dem wir dann in 2. Mose 25, Vers 1 bis 31 lesen. Und Gott sitzt dort und er sieht seine Kinder, wie sie hier im Leben kämpfen mit ihren Problemen und mit den Herausforderungen des Alltags, mit all den Leiden, aber wie sie gleichzeitig bereit sind, Teile ihrer Zeit, ihrer Kraft, ihrer Energie und ihres Geldes für sein Reich zu opfern. Und Gott sitzt dort oben in der wahren Stiftshütte und er freut sich darüber von ganzem Herzen. Amen.